Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ein Junge aus der unteren Mittelschicht schreibt mit 17 einen ersten Hit, geht dann nach New York, wird Komponist und Produzent und mit 21 ist er Millionär. Das sind Popmärchen und für Phil Spector begann sein Popmärchen als Prince Charming. Etliche Girls Groups hat er berühmt gemacht, The Crystals, The Ronettes oder Darlin' Love. Das sind nur einige der frühen Hits, die Phil Spector geschrieben und produziert hat. In den 60er und 70ern hat er sogar ein Beatles-Album produziert und mit John Lennon und George Harrison solo gearbeitet. 2003 aber war diese strahlende Karriere zu Ende. Phil Spector erschoss in seinem Haus in Kalifornien eine Schauspielerin. Er wurde als Mörder verurteilt und saß seit 2009 im Gefängnis. Nun ist er, der große Popproduzent, im Gefängniskrankenhaus an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, im Alter von 81 Jahren. Ein Blick noch einmal zurück in das Leben und das Werk von Phil Spector, jetzt mit Oliver Schwesig. Er war ja wirklich einer der wichtigsten Produzenten des 20. Jahrhunderts. Schon früh war mit ihm dieses eine Markenzeichen, die Wall of Sound, verknüpft. Für die wurde er berühmt und für die wurde er auch immer wieder gebucht. Was machte diesen Wall of Sound denn aus?
Ja, ich habe gestern in der Vorbereitung gelesen, irgendwo stand mal, also Wall of Sound heißt jede Sekunde maximaler Krach. Das stimmt nicht ganz, aber es war schon echt eine Menge los bei dem. Also einmal dieser ansteckende Rhythmus, dieser großartige R&B in der Musik und dann eben wahnsinniger Hall. Das war damals ein Markenzeichen von ihm. In den Studios hatte man damals so ein Effektgerät, das waren diese Hallwände, das waren so Quadratmeter große Kisten, wo so Stahlwände drin waren, die elektromagnetisch zum Schwingen gebracht wurden. Und das erzeugte dann in so einem engen Studio als Effekt die Illusion von einer Tonhalle, von einem riesengroßen Raum. Und dieser Hall war für Spector unglaublich wichtig. Das hat er geliebt. Das war so ein symphonischer Kick, den er quasi von Wagner aus der Klassik auch gezogen hat. Und dann das Ganze kombiniert mit großem mehrstimmigem Gesang. Und er war auch großer Freund von Mono. Back to Mono war so ein Button, den er immer ganz stolz trug. Und eine CD-Box, die ich habe, die es von ihm gibt, da ist auch so ein Button drin, Back to Mono. Und das alles kombinierte sich dann zu einer ganz, ganz großen und dicken Klangwand. Also da ist schon ein bisschen was dran. Zu jeder Sekunde war auch immer irgendwie wahnsinnig maximal viel zu hören.
In den 60er, 70er Jahren, wenn wir da nochmal zurückschauen, da kam ja ein toller 2, 30 Popsong nach dem anderen heraus. Was machte denn diese Popsongs so erfolgreich?
Ja, das war schon vollendete Teenager-Romantik. Die hatten was Hymnisches, was Verletzliches, ganz viel jugendliche Naivität, eine lange Kette von betörenden Melodien, ganz so wie dann später Brian Wilson von den Beach Boys auch. Eine simple Harmoniefolge hat mich auch immer an das Fesselnde von so einem oder Einfache von einem Bach-Choral erinnert. Und das traf in dieser Zwischenzeit so zwischen Elvis und den Beatles in den Anfang der 60er schon einen Nerv der US-Teenager-Jugend. Und das war schon so eine Art Pop-Urknall. Und er hat sich natürlich auch musikalisch, Phil Spector, immer mit den Besten umgeben, die besten Songschreiber aus New York, die es damals in der Brill Building Pop Akademie gab, wo da am Fließband von Leuten wie Carole King die Pop-Songs geschrieben wurden. Und dann hat er auch noch eine wahnsinnig tolle Studioband gehabt, diese Wrecking Crew in L.A., da Session Cracks mit Sonny Bono von Sonny und Cher oder Jack Nietzsche, Harry Nilsson. Das waren also eingespielte Leute, die ihm quasi hörig waren, mit denen er an diesem wahnsinnigen tollen Sound gefeilt hat.
Und wo kommt Phil Spector oder wo kam er musikalisch her? War dieser symphonische Pop, den er produziert hat und komponiert hat, schon irgendwie angelegt? In seiner Kindheit vielleicht?
Ja, das ging schon los. Also er hat ja mit 17, Sie haben es erwähnt, seinen ersten Song geschrieben. Und als seine Mutter mit ihm damals nach L.A. gegangen ist, da hat er schon ganz früh alles aufgesaugt, was damals im Radio lief. Rock'n'Roll vor allem, R&B, aber eben auch Jazz und Klassik. Also Bach und Wagner hat er immer wieder genannt. Die große Sinfonik von Wagner hat ihn nachhaltig beeinflusst und beeindruckt. Und man muss sagen, der Mann ist ein musikalischer Genius. Also war ein riesengroßer Netzwerker. Er kannte sofort die Macht des Radios, hat sich sofort mit den richtigen Leuten umgeben, hatte auch ein hohes Gespür fürs Geschäftliche, sein erstes Label Phil's Records noch im Teenageralter gegründet. Und man muss sagen, also Phil Spector, das war schon echt die seltene Kombination aus musikalischem und monetärem Genie. Das hat man, glaube ich, so davor und danach in der Popmusik nicht mehr erlebt.
Und trotzdem war ja die große Zeit, die 60er, die 70er Jahre später, kam noch ein großer Erfolg mit den Beatles und den Soloplatten. Aber dann wurde es ja doch relativ schnell ruhig. Warum ist er dann nicht mehr musikalisch aufgefallen?
Ja, ich glaube, das hing so ein bisschen mit dem Untergang der Single zusammen. Also der 230er Popsong, der hat so ein bisschen seinen Appeal verloren Ende der 60er, als dann plötzlich die Rockbands anfingen mit ihren Konzeptalben, also The Kings und The Who und so weiter. Und da war dann der 230er Popsong eben nicht mehr so gefragt. Spector selbst hat sein eigenes Label dann 66 auch aufgelöst, also hat den neuen Wind dann schon gespürt. Und als Albumproduzent war er tatsächlich erfolgreich. Sie haben es ja erwähnt, also das Let It Be-Album der Beatles war enorm erfolgreich, was er dann noch mit seinem Wall of Sound mit der Platte gemacht hat. John Lennon, Imagine, George Harrison, All Things Must Pass und so weiter. Aber dann kamen zunehmend persönliche Probleme dazu und er hat sich dann Mitte der 70er zurückgezogen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er als Pop-Song-Produzent für die 230 Nummern eben in der Zeit in den 70ern nicht mehr gefragt war.
Und 2009 wurde er dann für den Mord an einer Schauspielerin verurteilt zu lebenslanger Haft. Ein Popstar-Überproduzent von allen Großen des Geschäfts verehrt, wird zum Mörder. Nachher ist man natürlich immer schlauer, aber ein gewisser Hang zur Gewalt, der war ja bei ihm schon immer da gewesen.
Ja, das stimmt. Er war Ronnie Spector, mit der war er verheiratet, einer von den Ronettes. Und die hat in ihrer Autobiografie und jetzt auch in den Nachrufen nochmal bestätigt. Also da gab es enormen physischen und psychischen Missbrauch ihr gegenüber und den Kindern gegenüber. Und hat sie sogar so weit bedroht, dass sie ihre Musikrechte abgegeben hat, weil er gedroht hat, sie umzubringen. Also Frauen hatten es da nie leicht mit ihm. Ich habe mal gelesen, also alle, die auf seine romantischen Anwandlungen nicht eingegangen sind, die hat er mit der Waffe bedroht. Und ich vermute mal, das hat auch mit der Kindheit zu tun. Selbstmord des Vaters, der hatte Depressionen, als Phil Spector 9 war, der sich umgebracht, auch auf eine ziemlich unangenehme Art, mit Abgasen im Auto in der Garage. Die Mutter hat dann daraufhin so ein großes Überwachungspotenzial entwickelt und das alles in Verbindung mit hoher Schüchternheit, geringem Selbstwertgefühl. Da kam dann plötzlich so der Choleriker bei ihm raus. Erratisches Gehabe, hat im Studio schon als Teenager rumgebrüllt, alle zusammenkrakeelt, den Tontechniker zusammengestaucht. Und saß dann auch manchmal stundenlang im Dunkeln, hat einen Ton gehört, stundenlang. Playbacks x-mal wiederholen lassen, waffennah, hat Waffen gesammelt. Und es gibt da ein paar Anekdoten, der Tontechniker der Beatles, Jeff Emmerich, der hat sich enorm erschrocken, als dann plötzlich dieser Herr da auftauchte, rumbrüllte und wie so ein kleiner Diktator eine Waffe zückte. Und eine Anekdote von Lennon blieb mir immer noch ein bisschen im Gedächtnis, als sie produziert haben zusammen, ist er auch irgendwann wütend geworden auf die Band, auf den Sänger und zog die Waffe und schoss einfach in die Decke im Studio. Und Lennon war geistesgegenwärtig genug, die Situation zu retten, und hat gesagt, also Phil, wenn du uns umbringen willst, kannst gern machen, aber bitte lass uns vorher noch diesen Track aufnehmen. Also das war nicht ganz einfach mit dem. Und natürlich stellt das dann die Frage danach, ob man diesen Mann noch hören sollte jetzt posthum. Die Diskussion hatten wir bei Michael Jackson ja auch. Ich finde, so Cancel Culture-mäßige Verbote ist zu kurz gegriffen. Also man muss, denke ich, mit der Ambivalenz leben. Der Mann war ein übler Verbrecher, aber unbestritten sind seine Verdienste um die Popmusik in den 60ern. Das muss man, glaube ich, beim Hören immer noch ein bisschen mitdenken.
Ein Genie mit Abgründen. Vielen Dank, Oliver Schwesig, war das zum Tod des Produzenten Phil Spector. Im Alter von 81 Jahren ist er gestorben.